Ich habe L'Oreal und Shiseido dabei und auch sehr interessante Geschichten tatsächlich, die nicht nur so shiny sind, sondern auch ein bisschen in die dunkle Vergangenheit gucken.
Oder, wie sie ihre Freundinnen und Freunde genannt haben, The Cosmetics Queen, denn sie hat wirklich Überragendes geleistet und das aus dem Nichts. Sie hat sich wirklich aus einfachsten Anfängen hochgearbeitet und ein Milliardenunternehmen hinterlassen.
Also völlig verrückt eigentlich, von dieser Apotheke mit Eisautomat zu einem Shiseido Ice Parlor. Aber er hat eben verstanden, Menschen um sich herum zu scharen und nicht die Kosmetik als Produkt in den Mittelpunkt zu stellen, sondern ein Erlebnis darum herum sozusagen zu schaffen.
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt. Mit Joanna Marie Stolz, Tobias Kargol und Philipp Bündel.
Einen wunderschönen guten Morgen. Bevor wir in das Thema einsteigen, ein kleines, eine Confession, kann man das so sagen?
Ja.
Denn wir beide haben gerade sehr intensiv über unsere beiden Thermomixe gesprochen. Unsere große Liebe, also an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, teilt mit uns eure Thermomix-Geschichten, schreibt sie in die Kommentare. Wir sind sehr interessiert und da Joanna ganz neu im Game ist, möchte sie auch alle Rezepttipps haben.
Auf jeden Fall.
Also auch Rezepttipps für Thermomix in die Kommentare.
Genau.
Das musste ich jetzt einmal vorweg schicken, weil es ist schon auch wichtig.
The beauty of food sozusagen, bevor wir zum anderen Beauty kommen.
Ganz genau.
Ja, nice.
Welche überragende Überleitung.
Großartig, oder?
Unglaublich. Wir sprechen heute über Kosmetikkonzerne. Und ihre Gründerinnen und Gründer, zumindest ist das bei mir der Fall, denn ich habe mich mit der wunderbaren und erfolgreichen Frau Estée Lauder beschäftigt. Ich weiß nicht wieso, aber bei sämtlichen Namen, wo irgendwo an irgendeiner Stelle ein Akzent auftaucht, bin ich immer direkt total unsicher und frage mich, wie man diesen Namen aussprechen soll.
Ich dachte, jetzt kommt, da bin ich total erotisiert oder sowas. Irgendwie.
Nein, Estée Lauder. Estée Lauder.
Estée Lauder.
Mama Lauder. Also wir sprechen okay. Über Estée Lauder oder, wie sie ihre Freundinnen und Freunde genannt haben, The Cosmetics Queen, denn sie hat wirklich Überragendes geleistet und das aus dem Nichts. Sie hat sich wirklich aus einfachsten Anfängen hochgearbeitet und ein Milliardenunternehmen hinterlassen. Konkret, ich habe Zahlen aus dem Jahr 2019 mitgebracht. Damals machte sie 15,9 Milliarden US-Dollar Umsatz und war damit auf Platz 3 hinter L'Oreal und Unilever und noch vor Procter & Gamble und Shiseido. Klammer auf, ich weiß nicht, wie man Shiseido ausspricht, Klammer
okay,
zu.
Ist richtig.
Ja, und sie galt bei ihrem Tode als eine der reichsten Frauen der Welt und wurde 1998 vom US-amerikanischen Time Magazine als einzige Frau unter den 20 einflussreichsten Geschäftsleuten des 20. Jahrhunderts aufgelistet. Also, welch tolle Dame, die ich hier heute für euch mitgebracht habe in meinem Blog. Ich hoffe, du kannst mithalten.
Ja, total. Also lately, du hast also in letzter Zeit irgendwie auch so ein Fable für tolle Damen. Ne?
Yes.
Also I like, mag ich sehr auf jeden Fall. Und Firmen, die uns jünger aussehen lassen, finde ich sowieso irgendwie ganz gut. Ja, von
ich
daher.
Ich beschäftige mich gerade intensivst mit Augencremes.
Ja.
Beziehungsweise Augenpatches.
Wow.
Denn Augenpatches sind sowas von am Start jetzt auch in der Männerwelt.
Echt jetzt? Das wusste ich gar nicht. Also bei uns Frauen natürlich.
Augenpatch is a thing.
Immer im Kühlschrank.
Ja, und ich versuche hier meine zwei Augenringe zu bekämpfen.
Ach, das sehe ich gar nicht von dir. Nee, sehe ich gar nicht.
Okay.
Der Philipp tut hier nur wieder so.
Aber Beauty ist ein Thema.
Beauty ist ein Thema und Beauty ist sogar auch ein Thema in unserer wundervollen, großartigen Heimat Düsseldorf, ja. Denn in den vergangenen Jahren hat sich Düsseldorf als einer der Beauty-Metropolen Deutschlands tatsächlich etabliert. Wer hätte das gedacht, ne? Neben Messen zum Beispiel, die es hier gibt, die Beauty oder die Top Hair International oder die Make-up Artist Design Show, ja. Also ich meine, renommierte große.
Ist das wirklich so?
Ist wirklich so.
Ich kenne nur die Boot.
Ja gut, aber die hat jetzt nichts
und
mit Kosmetik.
Und den Caravansalon.
Ja, nein.
Aber mir hat noch nie ein Taxifahrer gesagt, hör mal hier Philipp, die Beauty oder die Top Hair International, da machen wir hier richtig gutes Geschäft.
Ja, weil die nicht im Thema
aber,
sind.
Ah, okay.
Wahrscheinlich kommen die auch mit ihren Limousinen und nicht mit den Taxen. Ja. Ja, du, also von
nein,
daher keine Ahnung. Aber
Beauty-Metropole. Ja.
Und auch, weil es viele Ausbildungszentren hier gibt, gerade in handwerklichen Berufen, ne, von Friseuren über Make-up-Artists etc., gehört ja auch alles in die Beauty. Die Industrie sozusagen. Und viel wichtiger, und da kommen wir ja auch heute zu, namhafte Unternehmen in unserer NRW-Hauptstadt Düsseldorf. Dazu zählen zum Beispiel Traditionsunternehmen Schwarzkopf Henkel oder die deutschen Niederlassungen von internationalen Unternehmen wie Shiseido, Monte, Dermalogica, hier LVMH, Alessandro und zum Beispiel auch der französische Kosmetikkonzern L'Oréal, ja, der seit über 25 Jahren hier vertreten ist.
Und seit kurzem mit einem sehr schicken Gebäude, an dem man immer vorbeifährt, wenn man zum Flughafen muss.
Absolut.
Das ist so meine Flughafenstrecke.
Ja, das blinkt einem sozusagen immer ins Auge.
Ja.
Und ein Bekenntnis auf jeden Fall für unsere Stadt hier. Von daher, es soll ja heute nicht um Düsseldorf gehen, sondern um Kosmetikkonzerne und ihre Geschichte bzw. ihre Gründer dahinter. Wir haben schon gehört, wen du dabei hast, Estée Lauder. Und ich habe L'Oréal und Shiseido dabei und auch sehr interessante Geschichten tatsächlich, die nicht nur so shiny sind, sondern auch ein bisschen in die dunkle Vergangenheit gucken.
Oha.
Also ja.
Sollen wir noch kurz vorher auf Zipgate hinweisen?
Auf jeden Fall.
Denn wir
Fall.
Haben natürlich wieder die wunderbare Pia mit dabei. Tobias und Pia unterhalten sich ja Woche für Woche für Woche über spannende Workhacks von Zipgate. Auch da wieder, ihr könnt es inzwischen wahrscheinlich mitsprechen, der Hinweis auf www.zipgate.de/learnings-podcast, denn dort gibt es das wunderbare Buch 24 Work Hacks exklusiv kostenlos für euch nach Hause zugeschickt. Also, es lohnt sich und
sehr
wir bedanken
spannend.
Uns bei Zipgate für den andauernden Support.
Vielen Dank, Zipgate, genau. Und dann kommen wir auch schon zu unserem ersten Konzern, den wir mitgebracht haben im Kosmetikbereich, und zwar L'Oréal. Und ihr werdet heute nicht drum herum kommen, wieder mal ein paar Zahlen zu hören. Wir versuchen das ja ein bisschen zu vermeiden, euch irgendwie totzuschlagen mit ganz vielen Zahlen.
Joanna gilt hier intern als King of Numbers.
Das stimmt ja überhaupt gar
Numbers.
Nicht. Das stimmt ja gar nicht. Ich achte da schon sehr drauf.
Ja, klar.
Genau, aber laut Statista ist L'Oréal, der französische Konsumgüterkonzern, mit rund 33,4 Milliarden US-Dollar Umsatz im letzten Erhebungsjahr, das war 2019, die Zahlen vor Unilever und Estée Lauder, der führende Kosmetikhersteller der Welt mit einem Börsenwert, haltet euch fest, von über 134 Milliarden US-Dollar. Wow, an dieser Stelle können wir eigentlich aufhören, denn alle anderen Zahlen werden vergleichsweise klein sein, ja, die wir heute hören. Also ein Börsenwert von 134 Milliarden, Wahnsinn, also crazy. Und wir können jetzt auch damit anfangen, euch hier mit Fakten zu langweilen. Der Hauptsitz ist in Paris, die Deutschlandzentrale in Düsseldorf mit einem Portfolio von über 28 internationalen Marken und tausenden Einzelprodukten stieg dieser Weltmarktführer in Kosmetik auf, vertreibt seine Produkte in über 130 Ländern, aber irgendwie, ja, wenn man 134 Milliarden hört, dann weiß man, dass dahinter schon eine Menge Länder und eine Menge Power steht. Aber ich habe ein bisschen recherchiert und viel spannender ist jedoch eigentlich die Geschichte, ein bisschen die dunkle Vergangenheit von L'Oréal.
Du hast es gerade schon angeteased.
Ja, wo nämlich
das
alles
Das muss jetzt aber auch
begann.
Wirklich dunkel werden.
Genau. Denn, wie resümierte der Historiker Max Gallo, im Aufstieg von L'Oréal spiegelt sich die ganze jüngere Geschichte Frankreichs. Erfindungsgeist, dunkle Affären mit der Politik, französischer Antisemitismus, eine Neigung zum harten Durchgreifen, zum totalitären Regime, schließlich das Aufkommen der Werbung, die Emanzipation der Frau und das Entstehen einer Illusionsfabrik und am Ende eine Art Bumerang-Effekt, wobei die große Mehrheit in Frankreich über die Zeit von damals nichts mehr wissen mag und auch L'Oréal es geschafft hat, eigentlich relativ gut diese Vergangenheit sozusagen nicht zu thematisieren. Und wer ein bisschen aufgepasst hat von euch, L'Oréal ist 100 geworden vor ungefähr 10 Jahren. Und da war das nochmal ein Riesenthema in der Presse. Aber ich mache es jetzt auch spannend, ne, was da so passiert ist. Also,
die Latte liegt hoch.
Die Latte liegt sehr hoch, genau. 1881, wieder eine Zahl, also nur, dass ihr das ungefähr einordnen könnt, ist nämlich der kleine Eugène Paul Louis Schüller, der Sohn von Charles Schüller und Amélie Victoire Denisot, im Hinterzimmer der elterlichen Bäckerei in Paris geboren. Also, den Namen, den ihr euch merken könnt, ist Eugène Schüller. Denn er ist derjenige, der dann irgendwann diesen großen Konzern sozusagen gegründet hat. Eugene, müsst ihr euch vorstellen, also die Eltern, Bäcker gewesen in der kleinen Bäckerei, irgendwie geboren, sehr bodenständig, hat ein ganz großes Talent gehabt für Chemie und hat auch in dem Bereich promoviert am Institut für angewandte Chemie in Paris, preisgekrönt sogar promoviert. Und einige Jahre später wurde er dann Assistent von einem sehr renommierten Professor, Victor Auger, an der Sorbonne University. Also die Sorbonne kennt ihr, Pariser Universität, sehr renommiert. Und da ist er im Endeffekt Assistent geworden, nach seiner sehr preisgekrönten Promotion. Das war damals ja die Kriegszeit, wenn ihr euch mit den Zahlen ein bisschen auskennt. Und er musste dann leider auch in den Krieg ziehen, sozusagen. Er hielt aber für seine Dienste, war seinem Land sehr verbunden. Er hielt zum Beispiel auch das Kriegskreuz, er gehörte der Ehrenlegion an, also bewegte sich das schon in Kreisen, auf die man geschaut hat. Und er war ein sehr intimer Freund von Deloncle. Und dieser Eugène Deloncle, dem stellte er finanzielle Mittel zur Verfügung. Und zwar, jetzt kommt es nämlich zur Gründung der rechtsextremen, antisemitischen, terroristischen Gruppe, Comité Secret d'Action Révolutionnaire, heute auch bekannt unter dem Namen Cagoule. Also eine rechtsextreme, terroristische Einheit eigentlich, ja, Cagoule genannt in der Umgangssprache, die er, Eugene Schüller, sozusagen im Ersten Weltkrieg unterstützte finanziell. Also nicht ganz so sauber wie seine Chemie, ne, der Gute, sondern tatsächlich in diesen Kreisen unterwegs. Er zu der Zeit entwickelte oder befasste er sich weiter mit verschiedenen Chemikalien, recherchierte viel. Also Anfang des 20. Jahrhunderts, um genau zu sein 1907, hatte er Erfolg mit synthetischen Haarfärbungsmitteln. Denn er tüftelte weiter an verschiedenen Entwicklungsthemen, was gerade die Chemie sozusagen angeht. Und ich erspare euch jetzt die Begriffe. Ich weiß selber nicht mal, wie man das ausspricht, die quasi Mittel, die dort zum Haarfärben benutzt wurden. Und und hat im Endeffekt etwas entdeckt, eine Substanz entdeckt, die zwar zuvor schon mal verwendet wurde, aber die er dann sozusagen nochmal aufgewärmt hat sozusagen und die im Endeffekt eine nicht so aggressive Substanz wie Metallsalze war. Und diese verbesserte Version nannte er Aureol. Und wenn man Aureol und L'Oreal mal so nebeneinander hält, dann weiß man schon ein wenig, wie das Wort vielleicht entstanden ist nachher. Also diese verbesserte Haartinktur sozusagen kreierte er mit diesem besonderen Namen. Und die wurde später auch die Grundlage seines Kosmetikkonzerns sozusagen. Und er gründete dann 1909, das ist das Gründungsjahr von L'Oreal, aber damals noch gar nicht unter dem Namen L'Oreal, sondern unter einem anderen, und zwar auch da wieder französisch. Ich nenne es mal die französische Gesellschaft der nicht aggressiven Haarfärbung auf Deutsch. Der Begriff in Französisch hört sich ein bisschen schöner an. Das gründete er 1909 und erst wirklich knapp 30 Jahre später wurde das in L'Oreal umgewandelt. So. Also, bekannt geworden eben, nicht mit Kosmetik im weitesten Sinne, mit deiner Augencreme, ja, von der du gerade gesprochen hast, sondern
Patches,
genau.
Der Unterschied liegt im Detail.
Natürlich. Sondern Haarfärbungsmittel, ja. Und 1910, das habe ich auch nochmal recherchiert, wurde eben der Markenname L'Oreal wurde schon eingeführt und L'Oreal bedeutet so viel wie übertragen Le Or Real und das heißt das wahre echte Gold. Also auch nochmal interessant, ne, dass er da quasi schon mit dem Haarfärbungsmittel irgendwie das so in Verbindung gebracht hat und gesagt hat, so, das ist eigentlich das echte Mittel, was deine Haare für immer toll macht. Ja, wir nennen es das wahre echte Gold. Ja, so, also so ist dieser Name entstanden. Le Or Real. So, auch so ein bisschen Schlaubi-Schlumpfen, wenn ihr das mal irgendwo einbringen wollt. So, außerdem war Schüller Gründer von vielen Gesellschaften. Also der hatte richtig Bock zu gründen und war in vielen Kreisen auch unterwegs. Er hat eine Forschungsgesellschaft für Fertighäuser, warum auch immer, gegründet. Das wurde dann irgendwann zur Industriegesellschaft für Fertighäuser. Er leitete die Farbenfabrik Valentin. Er hat Zellulitindustriegesellschaften gegründet, Gesellschaften für Plastikmaterial. Also alles, was eigentlich so in der Pharma- und Chemieindustrie eigentlich vorhanden war, hat er mit seinem Namen Bums gebrandet und gegründet. Und er war ein sehr begehrter Mann, der, wie ich gerade schon gesagt habe, ja auch in den Krieg ziehen musste, wurde dann dort auch festgenommen und beschuldigt, verschiedener Dinge beschuldigt, wie das im Krieg manchmal so ist, und konnte dann nur auch aus dem Gewahrsam rausgeholt werden, indem zwei von seinen Kumpanen von der, das habe ich euch ja gerade gesagt, Kagul, also von dieser sehr dunklen Seite, rechtsextrem, antisemitischen, terroristischen Gruppe, eine Zeugenaussage getätigt haben und ihn da quasi rausgeholt haben. Der eine, den Namen könnt ihr euch merken, François Mitterrand, und der andere André Bettencourt. So, die zwei haben quasi es geschafft, ihn da rauszuholen, und was auch nicht ganz verwunderlich ist, daraufhin hat er beiden eine sehr hohe Position in seiner Firma auch eingeräumt. Der Mitterrand wurde Generaldirektor des Verlags, der L'Oréal-Gruppe, Direktor des Magazins, schon eine schön hohe Position. Und der gute André Bettencourt trat in der Leitung der Unternehmensgruppe ein und heiratete später auch noch seine Tochter Liliane. Also haben wir mal einen guten Deal gemacht, ne? Sich ja so eine Zeugenaussage gemacht und dann da quasi rausgekommen. Also schon finde ich interessant, das mal so zu beleuchten von dieser Seite. Nicht so ganz rein, diese Geschichte. Aber wir haben uns ja auch zu Zeiten dort aufgehalten, die generell nicht ganz ohne liefen. Schiller starb dann im Alter von ungefähr 76 Jahren und er leitete allerdings bis zu dem Tag den Konzern. Bis zum Ende sozusagen war er da voll drin, bis 76. Und Nachfolger an der Unternehmensspitze wurde dann nachher François Dall, ein alter Weggefährte auch von Mitterrand und Bettencourt, und seine einzige Tochter Liliane erbte dann den Anteil an L'Oréal. Sehr, sehr lange noch, da kommen wir gleich noch zu. Liliane Bettencourt war eben die Hauptanteilseignerin am Kosmetikkonzern, und mit einem Vermögen von 36 Milliarden US-Dollar stand sie 2016 auf Platz 11 der Forbes-Liste der reichsten Personen der Welt und war somit die vermögendste Frau der Welt. Können wir nochmal vergleichen mit deiner vermögenden Frau, die du vorhin schon genannt hast. Aber das ist auf jeden Fall, ja klar, wenn du so ein großes Imperium hast und dann hast du da die Hauptanteile sozusagen. Und über die gute Liliane gibt es tatsächlich auch einige Skandale, sogar eine politische Affäre, die Bettencourt-Affäre genannt wird. Also ich glaube, da könnte man so eine eigene Folge nochmal draus machen. Interessante Frau auf jeden Fall, aber nochmal zurück zu L'Oréal. Und vielleicht auch ein bisschen zu der etwas, ja, schöneren Seite als diese dunkle Vergangenheit, über die, glaube ich, auch gar nicht so gerne gesprochen wird. Denn solche Grundmauern sind ja jetzt auch nicht unbedingt was, worauf man so stolz sein kann. Meine persönliche Meinung. So, im Laufe der Zeit wurden dann nach und nach starke Marken aufgebaut, angefangen von Ombre Solaire, Lancôme. Es gab Übernahmen von Garnier, alles Produkte, die ihr wahrscheinlich aus dem DM-Marktregal kennt und von überall her. Und Galderma wurde zum Beispiel als Joint Venture zwischen L'Oréal und Nestle aufgebaut. Auch nochmal spannend, dass ja L'Oréal und Nestle ganz eng miteinander verbunden sind. Auch etwas, das ich im Vorfeld zum Beispiel nicht wusste. Und dass auch Nestle sogar 2014, also noch gar nicht so lange her, 50% Anteile von L'Oréal übernommen hat. Also die beiden sind sehr, sehr lange schon sehr eng verbandelt und haben viele Joint Ventures gegründet zu verschiedenen Marken. Und in den 90ern zum Beispiel beruhte der ganze Konzernwachstum hauptsächlich auch auf der Expansion in Schwellenländern. Also auch nochmal ganz interessant. Gar nicht wie andere, die hier in die USA geguckt haben, ne, und da ganz viel gemacht haben, sondern tatsächlich in der Volksrepublik China, in Indien, in Südafrika. Und der Konzern hatte eine unheimlich aggressive Akquisitionsstrategie und kaufte alles, was nicht bei drei irgendwie auf dem Baum war. Also von Maybelline über, keine Ahnung, Kiehl's bis hin zu Body Shop, vor einigen Jahren und the story goes on. Ne? Also Nahrungsergänzungsmittel, alles, was man sich vorstellen kann, wurde irgendwie in Produkte gepackt. Es gibt an die 20 Forschungszentren weltweit von L'Oreal und die immer mal wieder auch wegen Tierversuchen in Verruch geraten sind. Aber ich glaube, wie jede große Kosmetikbrand, wo man das mal hinterfragt hat, konnten das aber immer wieder ganz gut abwenden und mit anderen Testverfahren belegen, dass sie das eben nicht machen und dass sie auch einen großen Wert darauf legen, im Endeffekt das nicht zu tun. Was nochmal ein ganz interessanter Fakt war, für uns auch so, glaube ich, mit der Marketingbrille nochmal drauf zu schauen, auch für Business, die Aufwendungen für Werbung und Verkaufsförderung betrugen immer ein Mehrfaches als das der Forschungsaufwand, wo man ja oft sagt, steckt das Geld in die ganze Forschung, eher weniger in Marketing. Und ich habe Zahlen gefunden, die sind zwar schon so 10 Jahre her, aber beschreiben trotzdem nochmal ganz interessant den Vergleich. Während 6,3 Milliarden Euro in Werbung gesteckt wurden, 6,3 Milliarden, wurden nur 700 Millionen in Forschung gesteckt. Ne? Also auch nochmal ganz interessant von der Strategie, die L'Oreal da gefahren hat. Und wo rein investiert wurde im Endeffekt. Die Anteile liegen immer noch bis heute hauptsächlich bei der Familie Bettencourt, 41%. Danach folgt der Nestle-Konzern mit 26%. Und die anderen Anteile werden auf dem freien Kapitalmarkt gehandelt. Also wenn du dein Geld irgendwo mal unterbringen willst oder so, kannst du ja überlegen.
Dann dort.
Dann würde ich bei L'Oreal vielleicht gucken, ob ich irgendwie einen Anteil kriege oder so. Also von daher, ein bisschen was haben sie noch offen anscheinend, was gehandelt wird. Genau. Und um das abzuschließen, also der Konzern, ich hatte anfangs schon gesagt, besitzt 28 internationale Marken, mittlerweile in 4 verschiedenen Divisionen. Auch nochmal ganz interessant, es ist eben nicht nur Kosmetik, sondern klar die Consumer Products, ne? Also das, was wir auch unter Kosmetik sozusagen oft verstehen, wie Garnier oder Maybelline, Essie und so weiter. Dann gibt es professionelle Produkte, die du zum Beispiel nur in Friseursalons oder sowas findest. Genau, also Kerastase, ne, Haarprodukte, Redken, Carita, L'Oreal Professional. Dann gibt es Luxusprodukte sozusagen. Das sind so Themen wie Lancôme, Biotherm, Helena Rubinstein, Kiehl's, aber auch von großen Designern, Parfümlinien, ja, von Armani oder Ralph Lauren, Cacharelle und so weiter und so fort. Und dann gibt es die Apothekenkosmetik. Also wer vom, ne, hier, du Urlaub und so, dann quasi wer in den Urlaub fährt, der geht ja manchmal noch mit sensibler Haut in die Apotheke und holt sich dann die gute Sonnencreme von Vichy oder La Roche-Posay oder sowas. Das gehört auch alles quasi in den L'Oreal-Konzern. Und zudem gibt es auch heute mittlerweile Naturkosmetik. Produkte. Da kommt aber, glaube ich, kein Kosmetik-Brand mehr ohne aus. Ne? Der Konzern fördert mit dem UNESCO-L'Oreal-Preisen sozusagen auch herausragende Frauen in der Wissenschaft. Sie haben verstanden, dass es auch gut ist, ja, einfach herausragende Arbeit zu honorieren. Und im Jahr 2015 wurde das Unternehmen für sein gesellschaftspolitisches Engagement mit dem Prix Gérard Bénieux des Department Haute Seine ausgezeichnet. Was auch immer das ist, ein großer Preis, glaube ich, in dem Bereich. Aber auf jeden Fall, der ein wenig die dunkle Vergangenheit vielleicht nochmal in ein besonderes Licht rückt. Heute ist L'Oreal auch bekannt für dafür, dass in Unternehmenskultur zum Beispiel sehr, sehr viel investiert wird und dass da eine sehr nachhaltige Unternehmenskultur auch aufgebaut wird. Gerade wenn wir uns mit Transformationsthemen beschäftigen, wird da einfach sehr, sehr viel rein investiert, was wirklich sehr vorbildlich läuft. Und ich glaube, wir können, auch wenn wir mit dieser dunklen Vergangenheit hier gestartet haben, einiges lernen von L'Oreal. Ich glaube, ganz wichtig, oder das war mir nochmal so, wurde mir nochmal so klar, so dunkle Flecken irgendwo, ne, im Lebenslauf oder auch als Gründung, lassen sich zwar irgendwie mit Make-up oder mit Augenpatches kaschieren, aber nie ganz überdecken. Ne? Also überleg dir bei Firmengründung ganz genau, welche Schritte du gehst. Und wir sind ja heute auch in so einem Zeitalter, wo sowieso alles irgendwie im Internet abgelichtet wird. Das war früher anders. Und guck mal, was trotzdem alles im Nachhinein rausgekommen ist. Ne? Ich glaube, das ist ganz wichtig, einfach dahin zu gucken, welche Schritte gehe ich, mit welchen Konsequenzen. Und auch ganz interessant, auch hier, es muss nicht immer die brillante Idee sein. Ne? Also da ist ja jetzt in dem ganzen Prozess eigentlich keine große, brillante, nischige, herausragende, sensationelle Idee. Manchmal reicht halt einfach eine gute Akquisitions-, Marketing- und Werbestrategie auch aus. Ne? Das fand ich nochmal ganz spannend. weil wir ja auch oft so nach der Nischenidee suchen oder auch ganz viele in unseren Learnings Stories einfach wirklich tolle Pioniere dabei haben. Und manchmal braucht es das gar nicht. Manchmal ist einfach eine gute aggressive Akquisitionsstrategie, wie das L'Oréal zum Beispiel gefahren hat, ausreichend.
Oder ein nicht aggressives Haarfärbemittel, wie ich gelernt habe. Auch wiederum witzig, dass L'Oréal vorher Französische Gesellschaft der nicht aggressiven Haarfärbung hieß. Ja. Unglaublich.
Ja, so
und dass L'Oréal eigentlich L'Oréal heißt, was übersetzt das wahre echte Gold bedeutet. Mega.
Oder?
Spannend. Sehr, sehr gut. Ich habe vorhin gedacht, ja, so Situationen wie Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg gibt es ja heute toi, toi, toi nicht mehr. Und mittlerweile werden auch hoffentlich toi, wenige Unternehmen begründet oder von Menschen gegründet, die in derartige Situationen kommen oder ein derartiges Weltbild haben, was auch immer. Aber ich glaube, auf anderen Spielfeldern, Stichwort Diversität, Stichwort Nachhaltigkeit, ne, und so weiter und so fort, kann man durchaus auch heute noch Fehler machen, gravierende Fehler machen, die einen vielleicht in den nächsten 10, 20 Jahren einholen.
Ja.
Deswegen bin ich 100% bei dir. Klare Haltung, auch bei Gründung oder insbesondere bei Gründung, ist sehr wichtig und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das ist nicht so leicht, denn man braucht am Anfang Kohle und muss sich irgendwie entwickeln und dann immer Haltung und Kohle unter einen Hut zu bekommen, ja, wie gesagt, nicht so leicht, ich wiederhole mich, aber es lohnt sich im Long Term, von dem her eine gute und richtige Empfehlung an der Stelle.
Klasse.
So,
dann kommen
ich mach
wir.
Weiter.
Wollte ich gerade sagen.
Ich habe sie ja schon angeteased, ne? The Cosmetic Queen, The Cosmetics Ticks. Queen, um genau zu sein, nämlich Estée Lauder. Für mich spannend, weil sie es wirklich geschafft hat, von unten nach oben zu kommen. Und von unten nach oben ist 110% Hip-Hop und genau das, was ich mag. Diese ganzen Rags-to-Riches-Geschichten, die ziehen mich einfach magisch an. Ich könnte auch den ganzen Abend bei YouTube verbringen und mir all diese Erfolgsgeschichten anhören. In dem Fall geht es, wie gesagt, um Estée Lauder und diese Gruppe kann vielleicht nicht ganz mit L'Oréal mithalten, aber doch schon auch irgendwie, ne? Denn zur Estée Lauder Gruppe gehören mittlerweile Marken wie Aveda, Bobbi Brown, Clinique, Jo Malone kennt man glaube ich auch, MAC, Riesending auch, ne? Glaube ich, großes Thema.
Crème de la Crème hier.
Crème de la Crème, La Mer, Michael Kors, Tom Ford, Tommy Hilfiger und. Und ja, damit wenig überraschend auf Platz 3, wie vorhin schon erwähnt, der größten Kosmetikkonzerne. Aber wir fangen wie immer bei Learnings vorne an und möchten diese Frau kennenlernen. Und der Geburtsname war tatsächlich Josephine Estée Menzer, Rufname Etsy, aus dem später dann Estée wurde. Nachvollziehbarerweise. Sie wurde geboren am 1. Juli 1906 in Queens, New York. Dort verstarb sie auch, also in New York, nicht in Queens, konkret in Manhattan, 2004 an Herz-Lungen-Versagen. Kann mal passieren mit 97 Jahren, finde ich immer wieder faszinierend, wenn Menschen so alt werden. Mm. Kurioserweise hat sie ihr Alter nie wirklich kommuniziert. Sie gab, wenn sie es angeben musste, 1908 als Geburtsjahr an, weil sie sich damit dann immerhin schon mal 2 Jahre jünger fühlte. Generell war Alter ein großes Thema bei ihr, denn sie wollte, konnte, sollte nicht alt werden. Also klingt jetzt so komisch, sie wurde ja 97 Jahre alt. Also es geht hier mehr so um die Optik und sie wollte einfach ewig jung erscheinen. Das war ein Dauerthema und entsprechend akribisch hat sie dann auch an ihren Produkten und ihrem Unternehmen gearbeitet. Angefangen hat alles, als ihre Eltern damals in den USA angekommen sind. Sie sind eingewandert, sie waren Immigranten französisch-katholischer sowie ungarisch-slowakisch-jüdischer Herkunft. Ja, welch Verkettung und Verknüpfung. Und der Onkel, der John Schotz, der war damals Chemiker und Apotheker aus Ungarn und der experimentierte mit verschiedenen Schönheitssalben. So nannte man das damals als Apotheker und Chemiker. Und davon inspiriert hat Estée angefangen, in der elterlichen Küche selbst Cremes zu mixen.
Cool.
Ja, nach dem Rezept vom Onkel. So hat sie da gerührt und gemischt und gemacht und getan und hat gemerkt, Mensch, das funktioniert irgendwie richtig gut. Ja, und ging dann auf sogenannte, in Anführungsstrichen, Hausfrauenpartys, um Frauen vom Nutzen dieser familiär hergestellten Salben und Cremes und Öle zu überzeugen. Und das Ganze ging, salopp gesagt, komplett durch die Decke. Und dadurch motiviert fing sie dann an, in Schönheitssalons zu gehen, in Hotels zu gehen und dort entsprechend Produkte zu verkaufen. Das war ihr irgendwann nicht mehr genug. Sie zog weiter in Richtung Edelkaufhäuser, genauer in Richtung Saks in der New Yorker Fifth Avenue. Wer kennt es nicht? Saks of Fifth Avenue. Gab es sogar mal in Düsseldorf, mittlerweile nicht mehr. Und hat dort begonnen, probeweise einige ihrer Kosmetika anzubieten und auszustellen. Und dieses probeweise merken wir uns, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, denn genau das war mit einer der ausschlaggebenden Gründe für den Durchbruch. Denn das, was wir heute kennen, nämlich Duftpröbchen, Cremepröbchen und ich gehe in Douglas und bekomme schon mal irgendwie drei Dinge mit, das gab es nicht, bevor Estée Lauder das gemacht hat. Also sie war die Erste, die Pröbchen mitgegeben hat. Ja, also sie hat es erfunden, großartig. Ähnlich wie Ricola die Schweizer Bonbons. Ja, da
können wir, geil mit den Pröbchen,
da können wir auch nochmal eine Folge zu machen. Ja, also genau das ist von ihr. 1930 ging es dann weiter. Sie heiratete den Josef Lauter. Der Nachname wurde dann in den späten 30er Jahren umgewandelt in Lauder. Daher dann auch ihr Name. Und den heiratete sie damals 1930, ließ sich von ihm scheiden. 1942 hat sie ihn wieder geheiratet. Warum erzähle ich das? Weil sie mit ihm dann tatsächlich später auch die Estée Lauder Company gründete. Kurzer Fun Fact, Zitat von ihr zum Thema, warum hat sie sich mal scheiden lassen, nur um ihn dann wieder zu heiraten. Wir kennen es alle. Zitat, ich habe sehr jung geheiratet. Man denkt im Leben etwas verpasst zu haben. Ich fand aber heraus, dass ich den nettesten Mann der Welt hatte. Zitat Ende. Ja, also wirklich so eine Everydays-Geschichte, wie man sie so hört. Mit ihm hat sie das Unternehmen gegründet. Sie hat angefangen, Pröbchen zu verteilen. Habe ich gerade schon erwähnt. Warum das Ganze? Sie hatte kein Budget für eine Werbeagentur. Alle Werbeagenturen haben sie abgewiesen und gesagt, nee, also damit können wir jetzt nicht arbeiten. Also brauchte sie eine Alternative und begann dann eben mit den Gratisproben. Und das Unternehmen florierte und wurde immer größer und größer und größer und größer. Und irgendwann ging das Ganze dann so weit, dass sie das erste Unternehmen wurde, das Stars und Supermodels als Gesicht der Kosmetiklinie einsetzte. Auch das gab es tatsächlich nicht, bis Estée Lauder damit begann. Also haben wir schon zwei Innovationen, wenn man so möchte. Einmal das mit dem Produktpröbchen und dann wiederum das mit den Stars und Supermodels als Gesicht einer Kosmetiklinie. Das hat das Ganze natürlich noch größer und noch erfolgreicher gemacht. Also die Company, sie hat sich weiterhin auf Kaufhäuser oder Premium-Luxus-Kaufhäuser konzentriert, auch im weiteren Verlauf. Saks Fifth Avenue, Bloomingdale's, Marshall Field, Neiman Marcus, Harrods in London, Lafayette in Paris und so weiter und so fort. Es konnte gar nicht schick genug sein, weil sie davon überzeugt war, dass das Environment, also die Umgebung des Verkaufs, einen riesengroßen Abstrahleffekt auf die Wahrnehmung des Produktes hat. Und das kann ich nur bestätigen. Ich kaufe mir bis heute nichts bei TK Maxx, weil ich das Gefühl habe, dass Designerklamotten an der Stange von TK Maxx einfach mal nur ein Viertel so geil sind wie Designerklamotten, die man in einer Designerboutique kauft. Call me crazy. Ist aber so. Sie hat das damals schon verstanden und entsprechend alle ihre Produkte immer nur in Premium-Kaufhäusern angeboten. Also wir haben die Gesichter, wir haben die Premium-Kaufhäuser und das Ganze hat natürlich eine gewisse Attraktivität gehabt, so dass irgendwann sogar US-Staatsgäste wie Michail Gorbatschow und dessen Frau im Firmenhauptquartier eingekehrt sind, um sich von ihr versorgen zu lassen. Das Ganze brachte sie auf die Idee, dass es eine gute Idee sein könnte, mit prominenten und einflussreichen Menschen zu verkehren. Und so hatte sie dann später auch exklusive Kundinnen wie die Herzogin von Windsor und Fürstin Grazia Patrizia von Monaco. Fun Fact, die kannten sich gar nicht so richtig. Ja, Zitat von der Fürstin Grazia aus Monaco. Ich kenne sie nicht wirklich, aber sie schickt mir ständig diese Dinge. Ja, also sie hat einfach immer weiter fleißig Proben geschickt, bis sie dann eines Tages tatsächlich Freunde wurden, weil ne, Grazia hat dann natürlich auch gemerkt, okay, tolles Produkt, das macht irgendwie alles Sinn und hat das Ganze dann unterstützt. Man merkt diesen Ehrgeiz, man merkt diese Leidenschaft, man merkt diesen persönlichen Einsatz und der war es dann tatsächlich neben diesen genialen Ideen, der oder die dieses Unternehmen zum Erfolg gebracht haben. Ja, sie verbrachte wahnsinnig viel Zeit damit, Schönheitsberaterin an den Verkaufstischen zu coachen. Ja, sie wollte Kundinnen und Kunden persönlich beraten. Sie waren wirklich mit Herz und Seele bei der Sache und auch immer wieder im Maschinenraum trotz allem Erfolg. Auch dazu ein Zitat von ihr. Ich habe keinen Tag meines Lebens gearbeitet, ohne etwas zu verkaufen. Wenn ich an etwas glaube, verkaufe ich es. Ja, ist ja auch so ein bisschen El Clasico im Vertrieb. Ne? Wie möchtest du andere überzeugen, wenn du selbst nicht überzeugt bist? Und das war sie zu 100%. Sie zog sich erst 1996 aus der Unternehmensführung zurück, also auch gar nicht mal so lange her. Sie sagte, Schönheit ist eine Einstellung. Ja, das ist ein Zitat aus ihrer Autobiografie, die damals erschien. Kann ja vielleicht die eine oder der andere mit in den Urlaub an den Strand nehmen. Das Buch lautet SD, eine Erfolgsstory. Und da sagte sie unter anderem auch, es gibt kein Geheimnis. Warum sind alle Bräute schön? Weil sie an ihrem Hochzeitstag darauf achten, wie sie aussehen. Es gibt keine hässlichen Frauen, nur Frauen, die sich nicht um sich kümmern oder glauben, sie seien nicht attraktiv. So, boldes Statement, lassen wir einfach mal so dahingestellt. Zitat SD Lauder. Ein weiteres Zitat von ihr lautet wie folgt: In einer idealen Welt würden wir alle nach der Schönheit unserer Seele beurteilt. Aber in dieser nicht ganz so perfekten Welt hat eine gut aussehende Frau Vorteile. Und meistens das letzte Wort. Ja, auch wiederum ein Zitat, das ich einfach mal so stehen lasse. 2004 dann das vermeintliche Highlight. George W. Bush, wir erinnern uns alle noch an ihn, überreichte die Presidential Medal of Freedom. Das ist dann wiederum die höchste zivile Auszeichnung in den USA und damit natürlich die Krönung der Königin und damit, ja, glaube ich auch klar, warum Estee Lauder the Cosmetics Queen hieß.
Wow, eine Freiheitsmedaille.
Freiheitsmedaille von George W.
Warum?
Das kann ich dir nicht beantworten, aber ich kann bei Gelegenheit George W. mal eine WhatsApp schreiben.
Mach doch.
Und fragen, hör mal, wie ist das denn eigentlich alles zustande gekommen damals?
The Presidential Medal of Freedom.
Ja, ja,
also dann hat sie ja vielleicht wirklich so über dieses
ihre Verdienste,
Schönheit in ein anderes Licht zu stellen als nur Produkte.
Sie hat uns die Pröbchen gebracht.
Ja.
Ja.
Die Queen of Products of Pröbchen.
Queen of Pröbchen. So, lass mich bitte noch meine drei Learnings platzieren, bevor du wieder über die Pröbchen redest. Learning Nummer eins. Wenn du von deinem Produkt überzeugt bist, lass Kunden es testen, um Hunger auf mehr zu erzeugen. Learning Nummer zwei. Die Käufer deiner Produkte zahlen auf die Produktwahrnehmung ein. Umso wichtiger ist die strategische Akquise. Und Learning Nummer drei, du musst dein Produkt und deine Kunden zu 100% verstehen, um überzeugend verkaufen zu können. Ja, drei Dinge, die wir alle schon mal gehört haben, die jetzt nochmal in einem neuen Kontext unterstrichen wurden von Estee Lauder, finde ich sehr bemerkenswert. Ich muss dazu sagen, ich kannte sie vorher nicht, also wirklich gar nichts davon und ja.
Nee, ich auch nicht. Also die Marken tatsächlich, also ich bin so großer Mac und auch Bobby Brown und so Fan immer gewesen und hatte auch in der Recherche überlegt, das vorzustellen, aber da gab es irgendwie dann ja am Ende nur die Estee Lauder, ne? Also von daher, cool, nee, kannte ich auch nicht. Und was für eine coole Pionierin. Also mit was für einer Leidenschaft und Power und dieses Pröbchen-Thema finde ich großartig. Ich glaube, das kann man sich wirklich gut merken, weil es ja wirklich was Neues war. Und auch wenn man so eine Herzogin oder sowas dann damit erreicht, ja, der irgendwie auf den Sack geht mit Pröbchen
schicken. Ich kenne die gar nicht. Ja, was soll das?
Geil, genau. Ja. Wer ist das? Und auch, aber irgendwie fühlt sich das ganz nice an auf meiner Haut und irgendwie gut. Und dann, ne, also gute Strategie.
Absolut.
Finde ich gut. Also spannend auf jeden Fall.
Apropos gute Strategie. Ich sehe, du scharrst mit den Hufen und möchtest direkt zum nächsten Block, aber wir müssen natürlich erstmal
Pia dabei.
Wir haben wie immer Pia und Tobias dabei, die sich wieder zu einem sehr spannenden Workhack austauschen. Wir schalten mal rüber.
Euch sind bei ZipGate ja transparente Zahlen wichtig. Ihr sagt, damit Teams eigenständig Entscheidungen zum Wohle des Unternehmens treffen können, sollen sie Zugang zu möglichst allen Infos haben. Das macht Sinn. Wie kommuniziert ihr denn die Daten? Und betrifft das jetzt auch wirtschaftliche Daten? Also wo hört für euch die Transparenz auf?
Naja, das Ding an Zahlen ist ja oft, dass man entweder mit einer Tonne davon zugeschmissen wird oder zu wenig davon hat. Und wenn man mit einer Tonne davon zugeschmissen wird, dann kann man oft mit dem meisten Kram davon irgendwie gar nichts anfangen oder braucht auch vieles davon eigentlich gar nicht. Wenn ich mich jetzt mit Zahlen beschäftige, dann muss ich mir erstmal genau überlegen, welche Art von Zahl ich wofür eigentlich brauche oder auch brauchen will. Oft wird eine Menge Kram gemessen und am Ende weiß ich eigentlich gar nicht so genau, was uns diese Messung jetzt helfen soll oder welche Entscheidung ich denn jetzt treffen soll. Oder ich habe was gemessen und sage am Ende, ja, ist mir egal. Wenn ich dann also weiß, was ich wissen will, dann überlege ich mir, woher ich die Zahl dafür kriege. Und entweder sie wurde schon mal von jemandem bei Zipgate gemessen, von unseren Zahlenzauberern zum Beispiel. Dann laufe ich da hin und spreche mit denen und kriege da meine Informationen. Und die helfen mir dann auch nochmal herauszufinden, welche Zahl ich denn jetzt wirklich brauche. Das sind dann Informationen über unseren Umsatz und sowas. Und wir wollen halt einfach, dass Teams so viele Entscheidungen wie möglich einfach treffen können, ohne in irgendwelchen Bottlenecks von Menschen stecken zu bleiben, die dann irgendwelche geheimen Informationen horten oder so. Das bringt wirklich absolut niemandem irgendwas. Deshalb kann ich mir auch fast jede Zahl irgendwo abholen. Außer wir haben sie nicht gemessen, dann halt nicht. Das wären dann zum Beispiel so total teamspezifische Zahlen, wie jetzt die Velocity von einem Team oder so. Die müsste ich mir dann halt einfach selber im Team erheben. Und man kann wirklich dabei nicht überbetonen, bevor man losmisst, sollte man sich ganz genau überlegen, wozu ich die Zahl am Ende brauche und was genau ich damit machen will. Also wenn ich das und das jetzt herausfinde oder das und das messe und die Zahl ist so und so, was mache ich denn dann damit? Und was mache ich dann mit der Entscheidung, die ich getroffen habe? Ich habe in meiner Scrum Master Zeit schon so viel Kram gemessen, weil ich dachte, das macht man halt so. Und am Ende eigentlich gar nichts damit gemacht, weil die Daten mir meine Frage, die ich dann irgendwie hatte, doch nicht beantwortet haben. Messen und Auswerten ist oft echt aufwendig. Und mit der Zeit, die ich dann vielleicht verbraten habe, kann ich vielleicht schlauere Sachen machen. Zum Beispiel rausfinden, was ich wirklich rausfinden will. Und die richtige Frage finden. Naja, und zusätzlich zu den Zahlen, die ich mir irgendwo abholen kann, kriegen wir die wichtigsten Zahlen von Zipgate, also wie wir wachsen, wie es uns so geht, was Corona mit uns macht und gemacht hat und sowas dann regelmäßig beim Wandertag erzählt. Der Wandertag, das ist ein Tag, an dem wir alle zusammenkommen, manchmal auch remote, und ein Gefühl dafür kriegen, wie Zipgate gerade wirtschaftlich so drauf ist. Also da muss ich nirgendwo hinlaufen, im Sinne von, ich muss genau wissen, welche Zahl ich haben will. Da kriege ich einen größeren Überblick und das regelmäßig. Tja, und wo auch bei uns die Transparenz ja vielleicht nicht aufhört, aber Grenzen hat, ist wie bei so vielen Unternehmen auch immer noch unser Gehalt. Wir haben zwar ein Gehaltsmodell, das uns von so lästigen Gehaltsverhandlungen verschont. Das heißt, theoretisch könnte ich mir das Gehalt von meinen Kolleginnen auch ausrechnen. Aber das gibt's eben noch nicht seit immer. Das heißt, Kolleginnen, die schon länger bei Zipgate sind, als es das Gehaltsmodell gibt, die haben halt noch Gehälter, die ich mir nicht einfach ausrechnen kann. Und die kann ich auch nicht einfach irgendwo nachgucken. Und boah, ganz ehrlich, wer weiß, vielleicht geht das ja auch irgendwann. Ich schließe da nichts aus. Wer weiß schon, wie unsere Gehaltsstruktur jetzt irgendwie in ein paar Jahren aussieht. Denn auch das Gehaltsmodell wird sich regelmäßig angeguckt und dann auch manchmal angepasst, wenn sich irgendwas in der Firma oder im Markt so verändert hat, dass man daran halt was verändern muss. Also mal sehen, was in ein paar Jahren so passiert.
Vielen Dank euch beiden. Wieder wahnsinnig viel mitgenommen und an der Stelle auch wiederum wärmste Empfehlung, 24 Work Hacks, das Buch. Kostenlos für alle Hörerinnen und Hörer von Learnings auf www.zipgate.de/learnings-podcast könnt ihr euch dieses Buch kostenfrei nach Hause bestellen.
Genau, schaut euch diese Hacks an. Also nicht nur das, was ihr von Pia jedes Mal hört, das ist ja noch viel, viel mehr als überhaupt in dem Buch ist. Heute wieder sehr spannendes Thema gewesen, sondern zieht euch da wirklich mal dieses Produkt rein. Das ist ein ganz tolles Buch, lohnt sich auf jeden Fall. Einfach bestellen. Genau, klasse. Vielen Dank, Pia, für deinen Input heute. Sehr, sehr interessant. Und von Input und von Pioniergeist kommen wir jetzt direkt zu unserem letzten Blog, nämlich auch ganz, ganz viel gespickt mit Pioniergeist tatsächlich. Und zwar zu Shiseido. Und zwar geht es direkt nach Tokio sozusagen. Also mal nicht in die USA oder
Japaner.
Irgendwie. Genau.
Dann heißt
richtig.
Es doch wahrscheinlich Shiseido.
Shiseido?
Ja, Shiseido.
Vielleicht Shiseido. Genau. Ja. Shiseido, nennen wir es so. Oh, auch noch gereimt. Reimemonster hier. Genau, und zwar geht's nach Tokio zu Shiseido im noblen Einkaufsviertel Ginza. So, Shiseido erstmal vielleicht vorneweg ist ein japanischer Hersteller von Kosmetik im Luxussegment sowie von Haut-, Haar- und Körperpflegeprodukten und tatsächlich eines der ältesten Unternehmen in diesem Bereich weltweit. Also, wusste auch noch keiner. Es begann alles im Jahr 1872, als ein gewaltiges Feuer das heute als Ginza bekannte Quartier von Tokio in Schutt und Asche legte. Ja, die Regierung damals nutzte diese Tragödie für einen Neuanfang und ließ dieses Stadtteil vom britischen Architekten Josiah Conda und dem Ingenieur Thomas J. Waters im westlichen Stil wieder aufbauen. Mega interessant, denn das war ja schon eine Zeit her, 1872. Man hat damals immer schon mit einem Auge ein bisschen gen Westen geguckt, ja, auch in Japan, und hat eben dieses Feuer, was dieses ganze Quartier ausgerottet hat sozusagen, einfach genutzt, um einen Neuanfang zu starten. Es wurden dort also mit tollen Architekten mehrstöckige Gebäude aus Backstein gebaut, gepflasterte Straßen, Gaslampen, Bürgersteige für Fußgänger und einem auf 27 Meter verbreiterten Boulevard, welches zur ersten Flaniermeile in Japan wurde. Also ein quasi Vorzeigeort sozusagen, würde man wahrscheinlich heute sagen. Und unter den vielen neuen Geschäften in Ginza befand sich eben er auch die erste nach westlichem Vorbild konzipierte Apotheke. Und da fängt nämlich die Geschichte von Shiseido an. Nämlich diese Apotheke gehörte einem gewissen Arinobu Fukuhara. So, den Namen dürft ihr euch merken. Arinobu Fukuhara, der damit seinen Landsleuten erstmals in der Geschichte Japans eine Alternative zur traditionellen östlichen Medizin anbot. Also im coolen Ginza, ja, eine neuartige Apotheke aufgebaut mit westlichem Einfluss sozusagen. Und jetzt haltet euch fest, das ambitionierte Ziel des damals 23-jährigen Pharmazeuten, das haben wir heute, glaube ich, schon verstanden, dass in irgendeiner Form in der Familie ein Pharmazeut sozusagen war, das Ziel bestand aus eigenen Aussagen darin, in seinem Geschäft alles Gute der Welt zusammenzutragen und zur Entwicklung neuer Dinge zu verwenden. Was durchaus auch als Kritik an der damaligen medizinischen Versorgung in Japan verstanden werden durfte. Also, er hat da ganz bewusst mit provoziert, indem er in seiner Apotheke eben Neues angeboten hat und sich eben auch mit neuen Dingen beschäftigt hat. Vor allem aber passte die moderne Vision des Jungunternehmers, so kann man ihn beschreiben, zum ja damals neu erwachten Interesse Japans für den Westen. Und so ist es nicht weiter verwunderlich, glaube ich, dass schon bald die Elite des Landes zur Kundschaft von Arinobu Fukuhara gehörte. Also, allein dadurch, dass er einfach ein bisschen westlichen Einfluss in seine Apotheke reingebracht hat, ist schon ganz Japan quasi zu ihm gepilgert. Und das war, wie wir heute wissen, der Anfang einer phänomenalen Erfolgsgeschichte, welche bis heute eben die Beauty-Branche nachhaltig geprägt hat. Und auch ganz interessant, statt die Firma damals nach sich selbst zu benennen, entschied sich Fukuhara für den Namen Shiseido, der sich aus den alten chinesischen Schriftzeichen Do, was so viel heißt wie Haus, sowie Shisei, was mit wo alles geboren ist, übersetzt werden kann. Also das Haus, wo alles geboren ist. Diese kleine Apotheke nach dem Feuersturm in Ginza sozusagen. Er wurde inspiriert damals von einem Gedicht eines renommierten Dichters und da ging es darum, von der Bedeutung her, dass gesagt wurde, oder dass ja immer wieder gesagt wurde, preise die Tugenden dieser Erde, die neues Leben gibt und neue Werte schafft. Also er war schon ein kleiner Poet auch, der sich über Bedeutung quasi Gedanken gemacht hat. So, womit wurde er denn dann berühmt, kann man jetzt sagen? Also was hat er denn da in seiner Apotheke überhaupt angeboten, ja? Also sein erster Bestseller war tatsächlich, er hat nicht nur seine Apotheke gehabt, sondern er war auch Chefpharmazeut des Marinespitals in Tokio und dort wurde er eben regelmäßig mit den Nachteilen der damaligen Zahnreinigungsmittel konfrontiert. Ja, also bei dem einen haben wir die Haarfärbemittel gehabt vorhin, jetzt haben wir die Zahnreinigungsmittel gehabt, hergestellt aus gebranntem Salz und Kalkstein, nicht nur abscheulich im Geschmack, ja, sondern aufgrund ihrer Pulverform auch permanent und damals auch oft auf hoher See verschüttet worden, ja. Also tatsächlich Zahnreinigungsmittel. Wir haben alle Zahnpasta heute und fragen uns das gar nicht mehr, mit Pulver die Zähne zu putzen. Aber das war im Endeffekt damals so. Das ist ihm aufgefallen. Und dann hat er sich damit beschäftigt. Er tüftelte mehrere Jahre an einer Formel für ein modernes Mittel für die Dentalhygiene herum, bis er 1888 die erste japanische Zahnpasta auf den Markt brachte. Ja, also Shiseido, den wir heute als Luxuskosmetikhersteller kennen, hat die erste japanische Zahnpasta auf den Markt gebracht. Der Erfolg ließ trotz des relativ stolzen Preises nicht auf sich warten und er schaffte es sogar mit seinem Produkt ins japanische Lexikon, ja, und damit natürlich auf den Radar der japanischen Bevölkerung. Trotz des stetig wachsenden Interesses an westlichen Traditionen orientierten sich aber die meisten Shiseido-Kundinnen bei ihrer Beauty-Routine am landesüblichen Schönheitsideal. Und was ist das bis heute noch? Denkt mal kurz nach. Wie ist denn so das Schönheitsideal in Japan?
Blässe.
Ja, genau. Absolut. Und dazu zählte eben ein sehr besonders weiß gepudertes Gesicht. So. Und dadurch, dass Arinobu quasi schon ja immer sehr mit seinem Pioniergeist unterwegs war und auch geschaut hat, wo ist eine Lücke im System sozusagen, hat er sich das angeschaut und hat eben 25 Jahre ungefähr nach Gründung Eudermine gegründet. Das ist heute noch eine Marke, die besteht bei Shiseido und der Name setzt sich auch da wieder aus Eu für gut und Derma für Haut, wer im Lateinischen aufgepasst hat bei euch, zusammen. Und das ist eine sehr hochwertige Essenz zur Pflege der Haut nach dem Abpudern. So, also bis heute quasi Bestand, ist ein absolutes Produkt von Shiseido im Endeffekt und damals eben ein Riesending, weil alle eben sich so weiß abgepudert haben und danach ihre Haut besonders pflegen mussten, ja. Also hat er eine totale Nische gefunden und ist da voll reingegangen. Und weitere Innovation und Pioniergeist zeigen sich eben auch bei ihm, denn noch während seiner Zeit bei der japanischen Marine, da war er eben auch, reiste er nach Amerika und war total begeistert von Amerika. Also wer nicht, ne? Irgendwer hat immer was mitgebracht. Er hat sich aber angeschaut, was die Amis gemacht haben mit dem Konzept des Drugstores. Das heißt, ein Ort, an dem es von Tabletten bis Kosmetika alles zu kaufen gab. Und er hat eben diese Experience, also eigentlich dieses Erlebnis, was du hast, indem du alles quasi in einem Laden bekommst, mitgenommen, wieder zurück nach Japan und unter anderem auch sehr lustig, einen Limonade- und Eisbrunnen in seinem Kosmetik, in seiner Apotheke quasi aufgestellt und hat eben dadurch eine besondere Attraktion geschaffen, ja, so ein bisschen Ami-Style, indem er die in seiner Apotheke installiert hat und den Kunden so ein bisschen Einblick in den American Way of Life sozusagen zu bieten. Und dort wurden dann kalte Köstlichkeiten eben aus diesem Soda-Fountain angeboten in Eisbechern, die aus den USA importiert waren. Und die Kundschaft kam und kam eben, um genau das zu sehen. Eine Apotheke mit einem Eisbrunnen. Also wie konträr, ja. Aber hat da schon so ein totales Gespür gehabt, um Erlebnisse eigentlich zu kreieren sozusagen. Und daraus ist dann tatsächlich sogar der Shiseido Ice Cream Parlor geworden, der bis heute in Tokio ein Ort ist, wo man hingehen kann und den man besichtigen kann, wo man sich trifft und der dann damals auch ein absolut beliebter Ort für Gourmet und Bohemians in ungezwungener Atmosphäre bei live gespielter Musik eben war. Also völlig verrückt eigentlich von dieser Apotheke mit Eisautomat zu einem Shiseido Ice Parlor. Aber er hat eben verstanden, Menschen um sich herum zu scharen und nicht die Kosmetik als Produkt in den Mittelpunkt zu stellen, sondern ein Erlebnis darum herum sozusagen zu schaffen, ne? Und die Familiengeschichte geht dann auch weiter. Sein Sohn Shinzo Fukuhara war eher so im künstlerischen Bereich unterwegs. Wundert einen jetzt nicht, wenn man so einen verrückten Vater hat, der so einen Eisparlor irgendwie aufbaut. Und der wollte eigentlich im Bereich der Fotografie Karriere machen, aber sein Vater hatte andere Pläne und sagte seinem drittältesten Sohn, er wollte nämlich ihm die Firma gerne übergeben und sagte, so nicht, Shinzo, geh mal schön nach New York und mach da mal ein Pharmaziestudium. So, das machte er dann auch, ließ ihm aber trotzdem auch Zeit, eine ausgedehnte Reise zu machen durch Europa und seiner Kreativität trotzdem freien Lauf zu lassen und hat ihm dann offiziell das Geschäft also er hat ihn reisen lassen, um irgendwie das Geschäft auch kennenzulernen nochmal, ne, auf andere Art und Weise sozusagen. Und wollte ihm natürlich auch die Möglichkeit geben, da seine Neigungen auszuleben. Und als er dann zurück nach Japan kam, ist er an die Spitze von Shiseido eben gekommen und hat dort, auch nicht verwunderlich, hat ein Department gegründet, ein Design-Department, hat die Künstler der Branche, also der Shinzo, ne, hat die zusammengeholt, japanische Künstler, und hat dann angefangen, in frühen Jahren schon sehr coole Werbeposter im Stil des Pariser Jugendstils zu kreieren und um die Firma eben über Japans Grenzen hinweg eine optische Identität zu verleihen. Also durfte dann irgendwie seinen ganzen Kreativgeist in seinem eigenen Department sozusagen aufleben lassen. Und das Logo von Shiseido, das sind Blümchen, Kamelien nennen die sich, auf Japanisch Hanatsubaki genannt. Und die entstanden zu jener Zeit damals tatsächlich. Und man sagt sogar, dass das sogar die Zeichnungen aus den ersten Entwürfen von Shinzo selbst quasi sind, die sich bis heute ein bisschen immer wieder abgewandelt haben, aber immer noch das Logo sozusagen sind. Und genau. Und wie sein Vater machte sich eben Shinzo auch einen Namen als Pionier, nicht nur durch sein Design Department oder durch das Logo zum Beispiel, sondern in erster Linie auch durch den Ausbau der Produktpaletten. Also eben dieses Gesichtspuder, wovon wir vorhin gesprochen haben, hatte er festgestellt, wir brauchen halt nicht nur ein Weiß, sondern eins in sehr vielen Farben, hat Produktpaletten ausgebaut und hat fast schon visionäre Marketingkonzepte auch aufgebaut. Also unter anderem zum Beispiel, deswegen musste ich vorhin schmunzeln, mit den Pröbchen. Er hat 1939 den Kamelin-Club für Fans von Shiseido-Produkten gegründet, der mittlerweile mehrere Millionen Mitglieder hat und einen absoluten Kultstatus in Japan genießt. Und die Japanerinnen, also um diesen Japanerinnen quasi die Marke näher zu bringen, wurden unter seiner Funktion wurden 1933, also lange, lange her, junge Frauen sozusagen aus gutem Hause zu sogenannten Miss Shiseidos ausgebildet, ja, die dann sozusagen Schönheitsberaterinnen der Branche wurden. Ja, und das haben sie dann im ganzen Land vertreten. Also auch wieder eine sehr coole Idee eigentlich. Und nach dem Krieg ist dann Shinzos Neffe Yoshiharu eingestiegen, auch sehr jung, und hat dann in dritter Generation sozusagen die Firma weiterentwickelt und holte dann auch andere Multitalente dazu, Kreativdirektoren. Das war immer so ein Thema, was sie mitgetragen haben. Und auch Werbekampagnen zu machen in den 80er, 90ern sind sie dann wirklich zu einem der weltweit wichtigsten Marktakteure geworden und haben sich immer so diese japanische Philosophie, Omotenashi nennt sich das, ist die Grundlage, mit der sie rausgegangen sind. Ein japanischer Ausdruck ist das für Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft, Offenheit sowie Einsatz auch steht. Und das war ihnen immer sehr wichtig. Im Universum von Shiseido geht es im Kern immer darum, sich jederzeit und vollkommen auf die Bedürfnisse des Gegenübers einzustellen. Das gilt genauso für die Entwicklung neuer Produkte, wie auch den Umgang mit Kunden, Kollegen, Geschäftspartnern oder Besuchern. Denn für Shiseido bedeutet Schönheit nicht nur gutes Aussehen, sondern das Engagement für ein umfassendes Wohlbefinden. So. Ein bisschen auch philosophisch am Ende, wie auch bei Estee Lauder, ne, mit der Schönheit sozusagen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch Kern. Und heute ist Shiseido eben auch in unheimlich vielen Ländern tätig, Tausende von Mitarbeitern und auch Milliarden Umsätze. Also gehört auf jeden Fall zu den Big Playern, die heute am Markt sind. Und für mich ein ganz, ganz großes Learning hier wieder, so eine absolute Pioniergeist-Geschichte in was von vorne bis hinten irgendwie in diesem kleinen Gehen, so von der Apotheke mit der Familiengeschichte, mit dem Eisparlor, ne, mit der Zahnpasta, also alles Dinge, die man nicht mit Shiseido in Verbindung bringt, dann auch das Wort einfach, ne, der Ort, wo alles begann, also im Endeffekt in der Übertragung von dem Wort. Und ich glaube, es ist bei Pioniergeist immer wieder ganz wichtig, um das zu beweisen, nutzerzentriert zu denken, das zahlt sich aus. Das haben die von Anfang an gemacht, die Leute zusammenzuholen, zu gucken, wo ist da eine Nische. Und auch, wenn du erfolgreich sein willst, lass deine Marke ein besonderes Lebensgefühl transportieren, ne, und wecke mit ihr ein Gespür für das Besondere. Und ich glaube, das haben die wirklich sensationell geschafft, sei es über die Miss Shiseidos als Markenbotschafterinnen, ja, diese Erlebnisse, die eben über diesen American Way of Life, den sie da in ihre Apotheken und Firmen reingebracht haben. Und fand ich eine ganz charmante Geschichte tatsächlich, Familiengeschichte auch wieder, die hier Shiseido sozusagen mitgebracht hat.
Toll. Ich wusste nichts davon tatsächlich. Ich finde die Marke deutlich, deutlich, deutlich sympathischer als vorher, dass sie aus Japan kommt, die Namensgebung, der Gründer dahinter.
Ja.
Also wirklich bemerkenswert. Total. Ich habe richtig Bock, in die Apotheke zu gehen, um mir jetzt erstmal so ein paar Shiseido-Produkte zu kaufen.
Genau.
Finde ich gut.
Ja. Gehst ja nicht nur Apotheke, ne?
Generell
Shiseido
auch
ist
großer
ja Luxus.
Japan-Fan bin ja. ich irgendwie, ne? Also japanische Unternehmen, da ist immer eine besondere Philosophie und eine besondere Geschichte dahinter. Immer wieder.
Bescheidenheit auch manchmal, finde ja. ich, so eine besondere, ja. Total spannend. Also wir haben viel gelernt heute, würde ich sagen, oder?
Auf jeden Fall.
Eine Menge. Soll ich mal anfangen?
Fang doch mal an.
Ja, also, dunkle Flecken. Ich weiß, ist nicht immer so schön, dieser Begriff, aber es lässt sich auch nicht beschönigen. Manchmal gibt es dunkle Flecken in bestimmten Geschichten und die lassen sich nun mal nicht, oder die lassen sich mit Make-up zwar kaschieren, aber nie ganz überdecken. Das heißt, überleg dir ganz genau bei deiner Firmengründung, welche Schritte du gehst, mit welcher Haltung du diese Schritte gehst. Und es muss nicht immer die brillante Idee sein. Manchmal reicht eben auch eine gute Akquise-, Marketing- und Werbestrategie aus und Pioniergeist zu beweisen und immer wieder dabei, nutzerzentriert zu denken, zahlt sich aus, wie wir aus unseren Geschichten heute sowohl bei Estée Lauder als auch bei Shiseido gelernt haben. Und wenn du erfolgreich sein willst, lass deine Marke ein besonderes Lebensgefühl transportieren und wecke mit ihr ein Gespür für das Besondere.
Ich würde daran anknüpfen mit meinen Learnings von Estée Lauder. Learning Nummer 1. Wenn du von deinem Produkt überzeugt bist, lass Kunden es testen, um Hunger auf mehr zu erzeugen. Stichwort Pröbchen. Learning Nummer 2. Die Käufer deiner Produkte zahlen auf die Produktwahrnehmung ein. Umso wichtiger ist die strategische Akquise. Nicht um jeden Preis von jedem Geld nehmen. Learning Nummer 3. Du musst dein Produkt und deine Kunden zu 100% verstehen, um überzeugend verkaufen zu können. Zieh dich nicht zu früh aus dem Maschinenraum zurück. Ich glaube, 3 Learnings, die wir von Estée Lauder mitbekommen haben, die wir alle beherzigen können.
Auf
und kombiniert
Fall.
Mit deinen Learnings von L'Oréal und Shiseido wieder eine sehr, sehr, sehr runde Folge.
Absolut. Folge.
Wir wollen ja nicht mit Eigenlob geizen.
Nein, aber Nein. spannende Folge. Also gerade
ja,
Kosmetikkonzerne, viel gelernt. Also wir hoffen, dass ihr auch was mitgenommen habt. Wir haben keine Pröbchen für euch gerade.
Können wir einführen.
Ja, oder? So Learnings-Pröbchen.
Erstmal Ausbildung zum Learnings. Wie war es bei Shiseido? Woman?
Miss Shiseido. Ja,
also
genau.
Wir können jetzt Mr.
Ja.
und Mrs. Learnings ausbilden. Und dann gibt es auch Pröbchen.
Und dann gibt es Pröbchen.
Ja.
Okay. Also, wenn ihr euch was gemerkt habt
so
heute.
Glückskekse. So Learningskekse, aber immer mit so Learnings
ja,
dran.
Ja, ihr merkt schon, die Aufnahme wurde sehr spät gemacht.
Du meinst, ich bin
aber
übermüdet.
Für euch natürlich der Mittwochmorgen,
ja,
gar
genau.
keine Frage. Für uns ein später Abend. Deswegen verabschieden wir uns. Wir freuen uns auf nächste Woche, auf euch, auf all eure Kommentare, auf Verlinkungen, auf Botschaften. Wir könnten auch mal wieder Leserbriefe oder Leserinnenbriefe bekommen. Ich finde.
Vor allem auch zum Thema Thermomix. Damit haben wir ja die Folge begonnen. Ja, also Thermomix-Rezepte in die Kommentare.
Ja, wir blenden langsam mit Musik ein hier, glaube ich. Und freuen uns. Bis nächste Woche.
Bis
Macht's
dahin.
Gut. Ciao, ciao.
Tschüss.